So first, I would like to say that I'm a little bit sorry we won't have a translation for my sermon, but it's I think a new situation also for us, and I hope we will have it in the future so that you can understand anything. Hope that the Holy Spirit will show you that we are one in Christ, our Savior. And be blessed this time. Die Bundesrepublik Deutschland ist das einzige Land, in dem das individuelle Recht auf Asyl in der Verfassung steht. Artikel 16 unseres Grundgesetzes heißt es: Politisch Verfolgte genießen Asyl. Und ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, warum das so ist. Lasst uns bitte nie vergessen, warum dieses Grundrecht auf Asyl in unsere Verfassung geschrieben wurde. Dies wurde darum gemacht, weil in der Zeit des Nazi-Terrors 800.000 Menschen in andere Länder fliehen konnten und mussten, und es hätten sehr viel mehr sein können, wenn nicht einigen oder vielen die Einreise verweigert worden wäre und sie dann unter den Nazis ums Leben gekommen sind. Es hätten viel mehr sein können. Und die Väter und Mütter unserer Verfassung haben sich gesagt, das darf nicht passieren. Wenn Menschen da sind, die politisch verfolgt werden, wenn Menschen da sind, die unter Krieg leiden, dann müssen sie Asyl finden in unserem Land. Das muss möglich sein. Und so wurde Anfang der 50er Jahre entstand dieses Recht, das Grundrecht, politisch Verfolgte genießen Asyl. In den ersten 20 Jahren, 1953 bis 1974, gab es, also 21 Jahre, gab es insgesamt über diesen Zeitraum 116.000 Asylsuchende. Denn ihr versteht, es gab nur 116.000 Asylsuchende, und zwar in einem Zeitraum über 20 Jahre, und das war überhaupt kein Problem. Ich habe eine Statistik mitgebracht, die einmal die Entwicklung zeigt der Menschen, die Asylanträge gestellt haben. Das fängt jetzt hier 95 an. Es war nämlich dann so, Anfang der 90er Jahre ist es auf einmal explodiert. Ihr erinnert euch an den Krieg im ehemaligen Jugoslawien und damit verbunden viele Flüchtlinge, auch Menschen, die aus Gründen von Armut zu uns gekommen sind, und es schoss in die Höhe. Und die Politik hat versucht zu reagieren. Sie musste reagieren, und so hat man das Asylrecht verschärft. Seit dem 1. Juli 1993 kamen weitere Bestimmungen hinzu. Wir kennen jetzt den Ausdruck eines sicheren Herkunftsstaates. Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, etwa Bosnien, Mazedonien, Serbien, der erhält kein Asyl. Seit dem 1. Juli 1993 gibt es die Drittstaatenregelung. Und die besagt, wer EU-Land betritt und durch einen sicheren Drittstaat kommt und dann in die Bundesrepublik einreist, der muss zurück in diesen Drittstaat, denn dort hätte er schon Asyl beantragen müssen, sich dort registrieren lassen und dort Asyl beantragen. Das heißt, wer zu Fuß unterwegs ist, kann eigentlich gar nicht in die Bundesrepublik Deutschland kommen. denn er hätte sich bereits registrieren lassen müssen in Ungarn, in Österreich, in Italien, wo auch immer. Und es gibt die sogenannte Flughafenregelung, die wiederum sagt, wenn jemand mit dem Flugzeug einreist, dann wird ihm die Einreise in die Bundesrepublik verweigert. Er bleibt auf dem Flughafengelände auf neutralem Gebiet. Und zwar so lange, bis sein Asylantrag entschieden ist, wird er abgelegt, setzt man ihn in den nächsten Flieger und schickt ihn zurück. Diese Regelungen haben in der Tat bewirkt, das seht ihr hier, dass die Zahlen zunächst zurückgingen. Aber dann, seit 2008, 2009, steigen sie wieder, sind sie wieder gestiegen und zuletzt sind sie explodiert. 2013 127.000 Asylanträge, 2014 200.000 Asylanträge und in diesem Jahr kommen zwischen 800.000 und 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland. Nicht alle davon werden Asyl beantragen. Manche werden weiter reisen oder tun dies nach Schweden, Finnland, in andere Länder. Aber das wird eine nie gekannte Größenordnung. Wo kommen die Menschen her, die nach Europa fliehen? Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus den Ländern also, in denen es einen islamistischen Terror gibt und in dem die IS oder die Taliban versuchen, einen islamischen Gottesstaat mit Gewalt zu errichten und in dem viele, viele Menschen fliehen müssen. Weiter kommen sie aus Balkanstaaten, aus dem Kosovo und Albanien. Das hat überwiegend zu tun mit der für uns wenig vorstellbaren Armut in diesen Ländern und zum Teil auch mit Verfolgung von Minderheiten wie etwa den Roma, die dort auch fliehen müssen. Menschen kommen aus Somalia, weil dort ein seit Jahren Bürgerkrieg herrscht und sie fliehen müssen. Und sie kommen aus Eritrea. Eritrea wird auch genannt das Nordkorea Afrikas, denn dort herrscht ein totalitäres Regime, ein Machthaber, der die Leute unterdrückt. In diesen Tagen sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Ich weiß selber gar nicht, was die zweite Folie ist. Ihr könnt ja schon mal einblenden, gucken, ob ich die... Ah, das kommt gleich. Gut, das kommt dann später. Mal nochmal zurück. Gut. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. 38 Millionen davon im eigenen Land, also Binnenflüchtlinge. Ungefähr 19 Millionen mussten ihre Heimat verlassen und sind nun, wenn ihr so wollt, in Randgebieten, in Flüchtlingslagern untergebracht. Etwa aus Syrien fliehen Menschen in den Libanon oder in andere Länder. Und rund 2 Millionen Menschen sind jetzt schon als Asylbewerber verzeichnet. Nun, ihr müsst euch vorstellen, eine nie gekannte Situation für uns. Alleine im September, im letzten Monat, kamen zwischen 270.000 und 280.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Das ist in einem Monat mehr als im ganzen Jahr zuvor. In einem Monat kommen im Moment mehr Flüchtlinge zu uns als im gesamten Jahr zuvor. Was kann man bislang sagen? Wie geht Deutschland damit um? Wie gehen wir in Deutschland damit um? Wie die Zivilgesellschaft, wie die Politik? Nun, zunächst gibt es bei uns eine nie gekannte und auch nie geahnte Willkommenskultur. für Fremdlinge, gegenüber den Fremden, den Flüchtlingen. Und sie werden willkommen geheißen und man begegnet ihnen freundlich. Ihr kennt diese Szenen an Bahnhöfen. Refugees, welcome. Und viele ehrenamtliche Helfer arbeiten bis zur Erschöpfung und weit darüber hinaus und rackern sich ab, um ihnen ein Ankommen, einen Aufenthalt hier zu ermöglichen. Und was sage ich, viele hier, eben einige aus unserer Mitte, sind ja eben dort längst tätig, in Arnstein, in Tüngen im Helferkreis. Und ihr wisst, wie belastend das zum Teil auch werden kann, und ihr setzt euch ein. Das hätte man den Deutschen kaum so zugetraut, was dort geleistet wird. Es gibt aber auch Kritik an dieser Hilfe. Manche sagen, Deutschland leidet unter einem Helfersyndrom im Erststadium. Und wir werden uns noch mal ganz gewaltig umgucken, was daraus wird. Und es gibt auch die traurige Fratze in Deutschland. Und das ist in der Tat die nächste Folie. Das ist alleine aus dem Jahr 2014. 77 Übergriffe auf Flüchtlinge, 35 Brandanschläge auf Unterkünfte, 118 Sachbeschädigungen und 256 flüchtlingsfeindliche Kundgebungen und Demonstrationen. Ihr könnt euch vorstellen, alleine, also in diesem Jahr liegen diese Zahlen wesentlich höher. Wesentlich höher. Es gibt zahlreiche, jetzt schon mehr Brandanschläge auf Asylheime. Das nächstgelegene bei uns in Wertheim. Ein Brandanschlag dort auf eine geplante Unterkunft. Nun, die Politik reagiert. Sie muss reagieren. Das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wird 2000 neue Mitarbeiter erhalten. Denn man kann der Flut der Anträge, man kommt nicht mehr mit, es ist unmöglich, diese Anträge schnell zu erledigen. Es geht nicht. Die Liste der sicheren Herkunftsländer, sie wird wohl erweitert werden. Und weitere Länder werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden jetzt auch innerhalb Deutschlands verteilt werden können. Das war bislang nicht möglich. Es soll gerade in der Anfangszeit Sachleistungen statt Geldzuwendung geben. Und unter Umständen auch ein längerer Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Und in Europa kämpft man um eine Quote, mit der die Flüchtlinge verteilt werden innerhalb Europas und ebenso um die Sicherung der EU-Außengrenzen. Im Gespräch ist zudem ein Gesetz zur Integrationsverpflichtung für die Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, dass sie sich zur Integration verpflichten müssen. Das heißt, dass sie unsere Grundwerte und unsere Rechte anerkennen hier in diesem Land, wenn sie hier leben wollen. Ein Problem ist freilich, dass die politische Debatte sehr aufgeladen ist und polarisiert. Es gibt sehr schnelle gegenseitige Verurteilung und dann heißt es, das sind Stammtischparolen und Deutschland werde gespalten. Es bleibt sehr zu hoffen, dass eine besonnene und eine sachlich-analytische Diskussion möglich wird, auch in der Politik, damit es wirklich nicht zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommt. Genug zur Situationsbeschreibung. Für uns, für dich stellt sich die Frage, was heißt das denn für mich als Christ, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, was heißt da diese Situation und diese Herausforderung? What would Jesus do? Wie würde Jesus handeln? Was würde er tun? Wie würde er diesen Menschen begegnen? Und das soll unser Thema sein. Ich lese uns zunächst einige Verse aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 10, die Verse 17 bis 19. Der Herr, euer Gott, ist nicht parteiisch und lässt sich nicht bestechen. Er verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht und er liebt auch die Fremden, die bei euch leben und er versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Und darum sollt auch ihr die Fremden lieben. Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt. Zur Zeit des Alten Testamentes hatten es die Fremden, die Eingereisten, die Fremdlinge, sie hatten es sehr, sehr schwer. Schutzlos und hilflos waren sie oft der Willkür anderer Menschen ausgesetzt. Sie hatten keine Rechte. Aber du siehst, und ich also, wer das differenzierter haben möchte, dem kann ich eine Ausarbeitung dazu geben, wo ihr die ganzen Bibelstellen findet. Ich fasse das hier nur zusammen. Ihr seht durch das ganze Alte Testament hindurch, dass Jahwe, dass der lebendige Gott, sich immer auf die Seite derer stellt, die unterdrückt werden. Die arm sind, die schwach sind, die ohne Rechte sind. Und dass er sich hier immer wieder auf die Seite der Fremden stellt. Und so heißt es in 3. Mose 19, unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, Vers 34, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Und jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Israel soll den Fremden eben nicht ausbeuten, ihn nicht unterdrücken, sondern es heißt, liebt ihn, wie ihr euch selbst liebt. Und zwei Begründungen werden hier genannt. Die erste Begründung, dass Gott sagt, ihr selbst wart Fremdlinge in Ägypten. Wenn ihr zurückschaut in 1. Mose 47, dann seht ihr, dass Jakob und seine Familie, sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Sie sind aufgrund von Armut und Hungersnot aus ihrer Heimat geflohen, und sind nach Ägypten gegangen. Und dort, heißt es, haben sie Brot bekommen und Unterkunft und etwas zu essen und sie konnten überleben. Josef kann am Ende der Josef-Erzählung sagen, ihr, meine Brüder, ihr wolltet mir Böses, aber Gott wollte Gutes tun, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und das geschah durch ihre Flucht. Sie waren Fremdlinge in Ägypten. Und Gott sagt, vergesst das nicht, so war es bei euch. Darum behandelt den Fremdling gut in eurem Land. Und das zweite Argument ist schlicht dies, dass es hier heißt, Jahwe liebt den Fremden. Gott hat keine Lieblingskinder. Er ist der Schöpfer aller Menschen und er liebt seine Geschöpfe und er liebt diese Menschen. Und er setzt sich immer ein für die, die unterdrückt werden. Nun, wir müssen natürlich sagen, dass das Alte Testament für Christen nicht automatisch in allen Teilen verbindlich ist, sondern nur da, wo es von Jesus und vom Neuen Testament bestätigt wird. Aber genau das in dieser Linie seht ihr auch. Genau diese Liebe zum Fremden und zum Nächsten wird durch Jesus und im Neuen Testament fortgeführt. Und als Jesus gefragt wird, Herr, was ist denn das größte Gebot? Da sagt er, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fragt jemand, ja Herr, wer ist denn mein Nächster? Es gibt doch so viel Not, so viel Elend. Wer ist denn bitte schön mein Nächster? Und dann erzählt Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und Jesus dreht die ganze Fragestellung um und er sagt, nicht die Frage ist, wer ist dein Nächster, sondern du bist der Nächste für den, der in Not ist und der in deiner Stadt wohnt, der dir vor die Füße gelegt wird, der zu dir kommt, an dem du vorbeigehst, den du siehst, für den bist du der Nächste. Können dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter eigentlich mit einem Satz zusammenfassen? Wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Schließlich heißt es in Matthäus 25, im Gericht über die Völker, da sagt, ihr kennt wahrscheinlich diese Szene in Matthäus 25, in der die Völker vortreten und gerichtet werden über das, was sie getan haben oder nicht getan haben. Und dann heißt es dort, Matthäus 25, ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Beziehungsweise wenig später dann im negativen Fall, ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Das heißt, wir sind im neuen Bund, wir sind mit Jesus Christus. Nicht in einer anderen Situation als die Juden damals im Alten Testament. Für uns gilt es umso mehr. Ihr Lieben, wir haben so viel Barmherzigkeit erfahren. So viel an der Liebe Gottes erlebt und erfahren. Davon leben wir und das sollen wir weitergeben. Auch wir waren im Übrigen Fremdlinge. Nicht in einem anderen Land, aber wir waren, geistlich betrachtet, waren wir Fremdlinge. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Gottes Hausgenossen durch Christus Jesus. Wir waren anfangs fern vom Heil, von der Rettung, vom Leben mit Gott. Aber in seiner Barmherzigkeit hat Gott das Evangelium auch zu uns gebracht, damit wir gerettet werden. Und jetzt sind wir aufgefordert, die Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, an Fremde, an andere weiterzugeben, an den Nächsten weiterzugeben und das heißt auch an die Fremden in unserem Land weiterzugeben. Wie kann das ganz konkret aussehen? Wie geschieht es ganz konkret? What would Jesus do? Wie kannst du als Jesus Nachfolger Zeichen setzen? Erstens, schweige nicht, wenn dir Fremdenfeindlichkeit begegnet. Schweige nicht, wenn dir Fremdenfeindlichkeit begegnet. Und die wird dir begegnen. Die begegnet dir auf Facebook, wo irgendwelche Feiglinge ihren Hass und Müll ausdrücken. Sie begegnet dir vielleicht an der Bushaltestelle, wo du Gespräche hörst. Sie begegnet dir vielleicht in deiner Stadt durch Demonstrationen, Brandanschläge, wie etwa in Wertheim. Lass uns nicht schweigen, wo wir das erleben. Ich war sehr froh, dass in Wertheim, nachdem dieser Anschlag da war, gab es eine Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit. Mit den Zahlen bei sowas muss man immer aufpassen, wie viel war nun wirklich da. Das heißt, 2000 Menschen haben demonstriert gegen Fremdenfeindlichkeit. Ich persönlich hatte einmal eine Situation, das ist Jahre her, ich habe es bis heute nie vergessen, in dem ich keinen Mut hatte einzugreifen. Ich habe das im Zug erlebt, als Zugreisender, dass da eine eine Gruppe voll trunkener Skins in den Zug haben, rumgepöbelt haben, mit Auschwitz und anderen Sprüchen kamen und angefangen haben. Ich habe Schiss gehabt. Ich bin nicht aufgestanden. Eine ältere Frau ist aufgestanden und hat die Jungs zur Schnecke gemacht und hat gesagt, dass sie die Polizei holt, den Schaffner holt, was weiß ich, und hatte die Zivilcourage. Und ich habe da als kleines Würmlein gesessen. Ich hoffe und bete seitdem, dass mir so etwas nie mehr passieren wird. Und ich in einer entsprechenden Situation den Arsch hochkriege und die Zähne auseinander. Also schweige nicht, wenn dir Fremdenfeindlichkeit begegnet. Das Zweite, unterscheide nicht zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen. Die Politik muss das tun. Die Politik, der Gesetzgeber, wird dies tun müssen. Das ist ein anderes Ding. Es wird politische Entscheidungen geben müssen und die sind schwierig. Und Menschen, die aus dem Kosovo kommen oder aus Albanien kommen, sie sollen viel früher wieder abgeschoben werden können. Aber für dich als Christen, als Nachfolger Jesu, ist derjenige, der jetzt hier ist, der Not leidet, der ist dein Nächster. Was die Politik mit ihm macht, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du ihm helfen kannst, auch wenn er aus bitterer Armut geflohen ist. Für Christen in ihrem Engagement, in ihrem Einsatz ist es nicht wichtig, ob jemand aus wirtschaftlichen Gründen geflohen ist oder aus politischen Gründen. Auch der Flüchtling aus dem Kosovo oder aus Albanien ist dein Nächster, der Hilfe braucht. Darum drittens, sei du der Nächste für den, der deine Hilfe braucht. Und praktische Dinge, ihr seht das, da könnten jetzt die Conny, ja, der Kippes, andere könnten berichten von dem, wie das praktisch aussieht, was du alles tun kannst, um wirklich zu helfen. Viertens, verkündige Jesus unter den Moslems. Verkündige Jesus unter den Moslems. Ich möchte euch vorlesen den, ich sag mal, Aufruf, den Appell eines besorgten Pastors. Er schreibt aus dem Nahen Osten. Und er gibt uns in unserer Situation Folgendes mit. Er schreibt also zunächst an die Hauptamtlichen, an die Pastoren: Liebe Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem bedeutenden Zeitabschnitt. Ich meine dies in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Gegenwärtig bietet sich euch eine vielleicht einmalige Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa für immer verlieren. Die muslimischen Familien, die in eure Länder kommen, sind gebrochen, verletzt und notleidend. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Viele fliehen vor dem massiven Druck des Islam und sie sind hinsichtlich ihres Glaubens sehr verunsichert. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf Erden existierte. Und in ihr Denken hat sich die Überzeugung eingebrannt, dass alle anderen Menschen verloren sind. Ihnen wurde nicht erlaubt, zu hinterfragen oder zu zweifeln. Alles galt als von Gott gewollt. Liebe Pastoren, jetzt ist die Zeit zu handeln, jetzt ist die Zeit aufzuwachen. Setzt Gebet, Glauben, Evangelisation, praktische Hilfe und viel Liebe ein. Muslime sind Opfer ihrer Religion des Islam. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet und sie befreit. Ihr braucht keine Missionare mehr zu ihnen zu senden. Sie stehen vor euren Türen. Baut Beziehungen zu ihnen, zu einzelnen Familien, nicht zu großen Gruppen. Und lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen. Denn sie bringen die Vorstellungen vom Christentum mit, die man ihnen beigebracht hat. Ein lebendiges Christsein, das Gott im Geist anbetet und nicht religiöse Götzen. Ein Christsein mit Gott hingegebenen Familien und nicht das mit Unmoral vermischte Christentum. Ein Christsein der offenbarten Kraft des Heiligen Geistes und nicht das Christsein der lauwarmen Kirchen. Ein Christsein des alten, erweckten Europas und nicht das Europa des Atheismus. Unser Herr sitzt auf dem Thron. Muslime sind nicht unsere Feinde. Sie sind als Menschen Gottes geliebte Geschöpfe, wie wir auch, mit vielen wunderbaren Traditionen des Orients. Sie sind großzügige Gastgeber, barmherzig zu den Armen. Und sie sind emotional eng mit ihren Familien und Gemeinschaften verbunden. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie sich wieder dem Islam zuwenden. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott in seiner Weisheit euch den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm Essen gebt. Den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt. Den Fremden, um ihn aufzunehmen und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch ausnutzen, das ist zu erwarten. Andere aber werden sich in euren Gott verlieben. Durchbrecht die Sprachbarrieren und nutzt hingegebene arabisch sprechende Christen in euren Ländern. Durchbrecht kulturelle Barrieren und versucht, die Denkweise der Muslime zu verstehen. Durchbrecht die Entfernungsbarrieren und bittet Missionsteams aus der arabischen Welt um Hilfe durch Kurzzeiteinsätze. Ihr habt eine großartige Gelegenheit. Ich bitte euch, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät ist. Soweit dieser Brief. Und fünftens und letztens, bete. Bete für unser Land. Unser Bundespräsident hat recht, wenn er sagt, dass das, was wir jetzt in den nächsten Jahren erleben, ist einer der größten Herausforderungen, die wir in Deutschland je gehabt haben. Sie ist größer als die Herausforderung der Wiedervereinigung. Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob es gelingen kann, dass wir diese Menschen integrieren und wie wir damit umgehen. Oder ob es nicht gelingt und ob der rechte Mob größer wird und Stimmung machen kann. Lasst uns beten für die Politiker, für ihre Gesprächskultur, für ihr Nachdenken, für die Verantwortung, die sie für unser Land haben und für die schweren, schweren Entscheidungen, die sie zu treffen haben. Lasst uns beten für die Stimmung in der Bevölkerung und beten natürlich für die Integration der Menschen, die kommen. Immer beten und arbeiten, aber jetzt, das ist hier der Punkt, den wir nicht unterschlagen sollten, der Punkt des Gebetes. Lasst uns auch beten für eine Erweckung in Deutschland. Und die fängt immer in der Gemeinde an. Seht, wenn wir den Menschen das Evangelium bringen wollen, dann müssen wir es erstmal kennen und im Herzen tragen und den Menschen erklären können, wer Jesus ist. Ihn ausstrahlen, ihn weitergeben können. Wenn die Menschen nur ein Weichei-Christentum, so ein Wischiwaschi-Zeug hier kennenlernen. Wie wollen sie Jesus kennenlernen? Für eine Erweckung in Deutschland. Und lasst uns nicht vergessen, das haben wir vorhin im Video gesehen, zu beten für die verfolgten Christen weltweit und für die Geschwister, die jetzt in Syrien, in Afghanistan, in Nordkorea, in afrikanischen Ländern leiden. Also, diese fünf Punkte. Schweige nicht, wenn dir Fremdenfeindlichkeit begegnet. Unterscheide nicht zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen. Sei du der Nächste durch tätige Hilfe für den, der deine Hilfe braucht. Verkündige Jesus unter den Moslems, unter den Flüchtlingen, und über 90% sind Moslems. Und bete. Bete für diese Menschen, bete für unser Land. Ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, ob man das merken konnte oder gemerkt hat, dass wir heute Erntedankfest feiern. Oftmals haben wir ja hier vorne, hier seht ihr das, wird das aufgebaut, oder manchmal hatten wir Jahre, da war hier ganz, ganz viel an Ernte. Lasst uns heute mal denken an die Ernte, die wir in den vergangenen Jahren in Deutschland einfahren durften. Da ist das Wirtschaftswunder, das wir erlebt haben, und der damit verbundene Wohlstand in unserem Land, den wir über die Jahrzehnte aufbauen konnten. Da sind 70 Jahre, in denen wir hier in Frieden leben dürfen, ohne Krieg. Da ist die Wiedervereinigung vor 25 Jahren. Wir leben ein wiedervereintes Deutschland. Alles das, ob die Menschen das glauben oder nicht, alles das sind Geschenke Gottes. Es sind Geschenke Gottes. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Und dankbare Menschen geben gerne etwas ab von dem, was ihnen geschenkt wurde. Und darum lasst uns die Fremden lieben, wie uns selbst, so wie Jesus das tun würde. Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Und denkt daran, dass auch ihr einst Fremde gewesen seid. Amen.